Der heiße Scheiß. Ein Podcast über Kino, Kultur und Kokolores. Mit Hennes Bender.
Und das bin ich. Und direkt am Anfang etwas Werbung, unbezahlte Werbung. Ich möchte diesen Podcast nämlich widmen, und zwar allen unabhängigen Buchhandlungen da draußen, die auch nicht eingeladen worden sind zum Buchhandlungspreis. Also nicht nur den dreien, die von Wolfram Weimer ausgeladen worden sind und nicht berücksichtigt worden sind. Die haben ja jetzt auch schon sehr viel quasi Promo dadurch gekriegt. Schöner Schachzug, Herr Weimer. Ja, selber schuld. Und dann auch noch die ganze Veranstaltung abzusagen, ist natürlich großartig. Das ist so ungefähr so, wie wenn du einen Kindergeburtstag veranstaltest. Ist ein gutes Synonym.
Analogie.
Gefällt mir selber sogar gut. Also du machst einen Kindergeburtstag und da gibt es so drei, wo du sagst, ach nee, mit denen will ich nicht. Ja, warum denn nicht? Ja, sag ich nicht. Und dann werden die nicht eingeladen und dann beschweren sich aber alle, warum die da nicht dabei sind. Und du sagst auch nicht, warum. Du behältst einfach deine Meinung für dich. Ist ja auch dein gutes Recht. Und dann gibt es aber so viel Beschwerden von den Eltern, ja. Und dann wird eben der ganze Kindergeburtstag abgeblasen. Da kriegen die Kinder ihre Torte eben per Post. So ungefähr war das die Aktion, so wie ich sie so ein bisschen interpretiert habe. Ich bin jetzt der Einzige, der sich über diesen Move von Wolfram Weimer aufgeregt hat. Stattdessen hat er dann Timothée Chalamet eingeladen ins Ballett und in die Oper aufgrund von den Aussagen von Herrn Chalamet in einem lustigen Beisammensein mit Matthew McConaughey. Also da saßen diese beiden Alpha-Männchen und Herr Chalamet hat gesagt, ja, ich spiele ja auch nicht in der Oper und gehe auch nicht ins Ballett, das guckt sich ja eh keiner an, haben wir ja alle schon gesehen. Daraufhin natürlich alle gesagt, das stimmt doch gar nicht, hier, komm doch mal hier. Und Herr Weimer hat dann gesagt, so gütig wie er ist, kommen Sie doch nach Deutschland, gucken Sie sich das an. Herr Weimer, wie wäre es denn damit, wenn man mal so Leute einlädt, die jetzt nicht irgendwie Schauspielmillionäre sind, sondern die sich Oper und Ballett gar nicht leisten können. Ja, so, also Leute mit einer großen Familie, mit vielen Kindern, denen das Geld sowieso knapp ist, das wäre doch mal eines Kulturstaatsministers würdig. Tut mir leid, dass ich Ihnen Ihren Beruf jetzt gerade erklären muss, aber das machen andere ja auch. So, kommen wir zu dem Podcast und zu meinem Gesprächspartner diese Woche. Aber kurz vorher möchte ich noch sagen, ihr habt noch zweimal die Möglichkeit, mein Programm Wiedersehen macht Freude zu sehen. Und zwar am Freitag, den 13. Das ist also sehr, sehr, sehr knapp jetzt, wenn ihr das jetzt am Donnerstag hört, in Mannheim in der Klapsmühl. Da spiele ich und dann noch mal am 19. März, habe ich Mai gesagt? Nee, also 13. März, Freitag der 13. März, Mannheim, 19. März in der Schatzkiste in Remscheid. Das ist dann auch die Deniere, also dann spiele ich dieses Programm zum letzten Mal. Und ich freue mich sehr über meinen Talkgast diese Woche. Ich habe ihn besucht im Komödchen, eine der großen Kabarett-Ensemble-Bühnen, die schon seit Jahrzehnten, gefühlt schon seit Jahrhunderten existieren, und habe mir sein Programm angeschaut und habe mich danach mit ihm in die muckelige Garderobe begeben. Und ich freue mich, mal wieder, so nach kurzer Zeit schon wieder, einen Ösi vorm Mikrofon gehabt zu haben. Ich freue mich, und deshalb übergebe ich mich jetzt in die Vergangenheit, ins Komödchen nach Düsseldorf, in den Backstage-Bereich zu Severin Gröbner und Hennes Bender.
Ja, danke, lieber Hennes. Ich sitze in den heiligen Hallen im Backstage-Bereich. Diesmal nicht vom Quatsch Comedy Club, sondern vom Komödchen.
Ja,
in Düsseldorf. Und mir gegenüber sitzt Severin Gröbner.
So ist es.
Mein Lieber, du bist noch ganz schlapp und fertig. Du hast gerade über 2 Stunden den, ja, wen hast du gegeben? Den Souverän.
Den Souverän.
Den Souverän Gröbatz. Also dein Programm heißt Ich bin das Volk.
Ja.
Und du hast es gerade, wir standen eben noch kurz an der Theke und haben uns ein wenig noch verköstigen lassen. Du hast gesagt, du hast es dir selber geschenkt, das Programm.
Ja, das ist, ich mache diesen schönen Job jetzt seit 30 Jahren und ich habe mir gedacht, ich sollte zu meinem 30-jährigen Bühnenjubiläum irgendetwas machen. Und jetzt normalerweise macht man dann halt ein Best-of-Programm, und wenn man ein sehr, sehr berühmter Kabarettist ist, dann hat es vielleicht einen Sinn. Aber in meinem Fall, ich bin schon, man kennt mich vielleicht, hoffentlich, ja, servus, grüß euch, aber jetzt bin jetzt kein Megastar, nicht? Also zumindest nicht, dass ich wüsste. Und deshalb, was mache ich? Mache ich kein Best-of-Programm, das interessiert niemand.
Währenddessen hast du das beste Programm gemacht, was du bisher gemacht hast.
Sagt Kai Lorenz, ja.
Ja, der ehemalige Chef von mir. Habe ich jetzt aber auch.
Ja.
Okay. Jetzt bin ich jetzt, muss ich aber auch dazu sagen, ganz ehrlich, ich habe jetzt auch nicht alle deine Programme auf dem Schirm. Aber das ist ein Programm, was man merkt, es kulminiert sehr viel Bühnenerfahrung in dem Programm. Es ist eigentlich ein richtiges, schon ein österreichisches Kabarettprogramm mit einem Überbau. Und das passt hier natürlich ins Komödchen. Wir müssen, glaube ich, mal kurz auch nochmal über das Komödchen sprechen, bevor wir, weil das passt ja schon sehr. Das ist ja hier, das ist ja zusammen mit der Münchner Lach und Schieß und mit der Distel und ich glaube mit den Stachelschweinen,
genau,
eine der Institutionen des deutschen
Kabaretts.
Deutschsprachigen.
Genau, absolut deutschsprachigen Kabaretts. Und ich habe, wie du sagst, ein sehr österreichisches Programm gemacht. Es ist, lustigerweise, ist sehr vieles gleichzeitig. Es ist ein Personenstück, das gleichzeitig ein Manifest ist, das gleichzeitig eine Lesung ist, das gleichzeitig ein Theaterstück ist. Ich mache etwas, was ich immer schon mal machen wollte. Ich bin eiskalt, spiele ich mir selbst Klatscher und Lacher ein, was ja im Kabarett völlig verboten ist, aber weil es eigentlich so ein Comedy-Tool ist. Aber in diesem Fall geht es, weil ich ja der absolute Herrscher bin und der darf bekanntlich alles und der braucht vor allem eine Klack. Und vor allem, wie stellst du sonst KI-Bots auf einer Bühne dar? Am besten durch eine Maschine, wo du draufstickst und sie machen
Na, das gibt's aber auch schon länger. Das nennt sich ja beim Karneval auch die Band, die im Hintergrund den Tusch macht.
Genau. Sogar, daran merkst du es auch, dass ich schon länger in Deutschland bin. Ich habe immer gedacht, das ist so fies, das funktioniert immer. Es funktioniert immer.
Ja, und weil die Leute dann wissen, jetzt ist es lustig.
Genau.
Also das ist der Herrschaftslacher,
genau,
den du erfunden hast. Und das Schöne ist ja nicht nur, dass du die Lacher einspielst, sondern dass du danach den Witz nochmal erklärst.
Was man eigentlich auch nicht tun darf. Aber
das heißt, du brichst eigentlich mit einigen Kabarett-Traditionen und ist es das, was das Kabarett braucht, um relevant zu sein in diesem Boost von Humorbeballerungen, die man kriegt?
Ich hoffe das. Ja. Ich hoffe das. Also ich kriege sehr, 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 sehr viele, sehr, 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 sehr positive Rückmeldungen und anscheinend ist mir da was gelungen, was halt einem nicht so oft gelingt im Leben. Nämlich, dass man was macht, was einem selber Spaß macht, was relevant ist und lustig.
Und ich wollte mich nochmal bedanken, dass du heute im Komödchen gespielt hast, weil ich habe mir die Show ja auch angeguckt und ich glaube, ich habe den Altersdurchschnitt auch ein bisschen so mindestens um 20 Jahre gesenkt. Ich kam mir doch sehr jung vor.
Vielen Dank, dass du warst eigentlich.
Ja, es ist ja auch wirklich so, es ist ja halt ein Klischee. Das Komödchen hat ein Abo-Publikum.
Ja.
Und immer wenn ich da war, war es so, dass, also heute erstaunlicherweise gar nicht so, aber auch ein paar, dass in der Pause ein paar Leute weg sind, die aber bezahlt haben. Und ich glaube, das ist so dieses Abo-Phänomen, was so hier herrscht. Ist das nur hier so? Oder?
Also in meinem Fall kann ich sagen, ich hoffe, das Publikum ist so alt wie der Künstler. Ja,
ein bisschen älter.
Manchmal ist es ein bisschen älter, und was natürlich auch ein Problem ist, aber ich versuche halt trotzdem relevant zu bleiben und auch die Jungen anzusprechen. Ob die sich ansprechen lassen, das liegt nicht in meinem Wirkungsbereich. Ich probiere es. Ich habe, glaube ich, ausreichend Themen, wo sie sagen würden, ja, das ist lässig, ist cool, aber ob sie wissen, dass es mich gibt, ne? Weil die jungen Leute wollen halt auch lieber junge Leute sehen. Wie wir 20 waren, wollten wir uns auch die 20-Jährigen oder die 25-Jährigen anschauen, aber nicht die 56-Jährigen.
Ja, wie hat Falco so schön gesagt, wer nicht, dann nicht.
Ja, genau.
Sozusagen. Aber das Erstaunliche ist auch, das ist auch so eine ganz typische Kabarett-Sache, dass das Thema und der Inhalt auch so ein bisschen über der Person steht, wobei jetzt hier du ja auch wirklich deine schauspielerischen Fähigkeiten halt rausholst und auch wieder deine musikalischen. Ein bisschen wenig, muss ich sagen, das wäre ich immer ein bisschen mehr. Aber du hast jetzt eine CD mit Songs, ist das richtig? Ja,
kriegst du.
Deswegen habe ich es nicht
gesagt. Ich habe eine CD, ich habe so Polit-Satire-Songs, Satire-Pop. Es ist wirklich schöne Popmusik, wir sind ja beide große Popmusik-Fans, wir haben ja auch gemeinsam gemeinsam, was die Hörer nicht wissen, sind gemeinsam beim WDR aufgetreten in einem Kabarettfest. Du hast moderiert und dann haben wir später David Bowie Live on Mars gesungen. Also genau. Du hast gespielt, ich habe gesungen.
Genau. Wir saßen, alle haben schon aufgeräumt.
Ja, und wir haben
einfach gespielt.
Wir haben einen Spaß gehabt.
Und David Bowie ist ein gutes Stichwort, weil dein Schlusslied, welches man übrigens auch auf deiner Homepage hören kann.
Genau, und es ist ab 13.03., ich weiß nicht, wann dieser Podcast erscheint, ab 13.03. ist es als Digital-Single zum Anhören auf den üblichen Plattformen. Es heißt das Lied der neuen Zeit, / Arschkriecher.
Ja, und es hat mich musikalisch doch ein bisschen an Rock'n'Roll Suicide erinnert. Also das...
Oh!
Persönlich, das muss ich jetzt als Bowie-Fan, dachte ich so, das kommt das so ein bisschen...
Es ist nicht so gut wie Rock'n'Roll Suicide.
Ja, gut, aber man muss ja drauf hinarbeiten.
Ja, ja.
Das ist ja ein großes Vorbild, um überhaupt...
Vielen Dank, lieber Kollege.
Ja, natürlich.
Gehen Sie in die Vorstellung von Hennis Bender, er ist ein sehr lieber Kollege.
Ja, ich hätte jetzt gesagt, gehen Sie auch zu David Bowie, es ist leider zu spät. Was ich eben
tritt
noch...
sehr selten auf noch.
Nur noch, ja, ganz selten. Was macht er eigentlich? Was ich eben noch belauscht habe, war, das fand ich auch sehr, sehr interessant und auch sehr, sehr clever, du hast den Schluss des Programms, übrigens leider sehr guter Schluss, wo ich dachte, ach du Arsch, das ist ja genau eigentlich so, du reflektierst in dem Moment nicht nur den Abend, sondern auch deine Bühnensituation und die Situation des Publikums. Also du führst auch quasi das Genre des Kabaretts ein bisschen vor.
Ja.
Und du hast gesagt, du hast den Schluss als erstes geschrieben.
Ja.
Wenn wir das jetzt mal verraten dürfen.
Ja, das ist ja genauer. Gehen wir jetzt.
Zauberer erklären ja nicht ihre Tricks.
Genau,
aber du erklärst ja auch deine Witze, deswegen können wir das.
Genau, es ist wurscht, es ist ja halt einfach schwierig, wenn du einfach. Das Schwierige ist ja beim politischen Kabarett, dass sich alle immer nie betroffen fühlen, sondern ist immer der Nachbar gemeint, ja? Und deshalb, das genau finde ich auch so. Diesen Idioten kenne ich auch. Und das wollte ich mal umdrehen. Ja. Ne? Na, es ist genauso wie ihr. Das nicht gern hättet, ja, und dann sagt man mal, was wirklich die Sache ist. Und ja, das habe ich mir auch zum 30-jährigen Bühnenjubiläum geschenkt, einmal nackte Tatsachen auf die Bühne zu stellen, und zwar nicht, indem ich mich ausziehe, sondern
dann ist es wirklich Kabarett.
Dann ist ehrlich Kabarett.
Severin Grödlein, die Marlene Scharell des deutschen Humors, da habe ich auch schon drüber gesprochen mit anderen, der österreichische Humor und der deutsche Humor. Ist das, kann man das dividieren oder bist du eine Art Botschafter? Wie siehst du dich jetzt? Oder was bringst du uns Piefkes? Ja, dein eins der ersten Programme hieß ja Hallo Piefke, war ja auch schön.
Servus Piefke.
Servus Piefke, ja, okay, das natürlich muss es Servus Piefke heißen. Servus Piefke.
Servus Piefke.
Und,
war sehr guter Titel, weil man drin gehört hat, wer über wen spricht.
Ja, direkt im ersten.
In zwei Worten war das, wie ich den Titel gehabt habe, habe ich auch zum ersten Mal gemerkt, der Titel ist das Allerwichtigste beim
Kabarett. Deswegen heißt ja mein Programm auch Alter Falter.
Ja.
Ja, weil das ist, ne? Das
ist, und deshalb heißt meins, ich bin das Volk.
Du bist
da das weiß
Volk.
Man auch sofort, man was die Sache ist.
Ich frage mal andersrum, was bringst du dem deutschen Humor? Was bringst du mit? Wie erweiterst du den deutschen Humor?
Ich versuche unterschiedliche...
Als Österreicher jetzt.
Ich versuche
als Luschenscheißer.
Ja, genau. Ja. Lass mir da was sagen. ich versuche das Ausreden lassen in die deutsche Humorlandschaft hineinzubringen.
Dann bist du im falschen Podcast.
ich versuche eigentlich unterschiedliche Humortraditionen, gerade in diesem Programm, ja, zusammenzuführen. Also einerseits diesen, man sagt ja immer, also der Unterschied zwischen österreichischem Kabarett und deutschem Kabarett ist so, in Deutschland kommt ein sehr schlauer Mann auf die Bühne oder eine sehr schlaue Frau und sagt, der Bundeskanzler ist ein Trottel. Nicht? Und erklärt das dann. In Österreich ist es umgekehrt, da kommt ein Trottel auf die Bühne und sagt, der Bundeskanzler ist super. Nicht? Und da merkt man schon den unterschiedlichen Ansatz. Also der österreichische hat einen theatralen Ansatz.
Ja.
Und das habe ich in diesem Programm aber verbunden, aber gleichzeitig mit dieser Maschine dazu, die eiskalt sich bedient an diesem Karneval. Traditionen. Traditionen. Aber aus gutem Grund. Nicht?
Das hat sie ja nicht so in Österreich. Aber jetzt,
überhaupt
sagst nicht. Und jetzt, wo ich dein Programm gerade noch quasi auf der Bindehaut, auf der Netzhaut habe. Ich glaube, ich weiß es jetzt. Ich glaube, dass der österreichische Humor, wenn ich das mal so runterrocken darf, hat eigentlich einen therapeutischen Ansatz für den Kabarettisten selbst, weil er ja eine Persönlichkeit, also ich muss ja jetzt nicht unbedingt Hader sagen, aber das Privatprogramm, und dann haben wir alle gesagt, ja, sowas muss man machen. Und wenn ich an alle anderen denke, die aus Österreich kommen, ist es negativer als
der deutsche Humor,
wo du so lange jetzt schon in Deutschland lebst?
Ja, also wir sind auf jeden Fall, sagen wir so, ich weiß nicht, ob es negativer ist. Wir gehen mehr an die Wurzeln und ans sozusagen ans Eingemachte, wo das alles herkommt. Ja? Wir gehen an die Ursachen, ins Psychologische vielleicht ein bisschen, und das tut ein bisschen mehr weh, während die Deutschen mehr sich über die Effekte quasi, was gerade wirklich Sache ist. Ja. Man redet in Österreich nicht darüber, was Sache ist. Das ist natürlich auch negativ. Das ist, na, bloß nicht, was Sache ist. Sondern wir reden darüber, wie wir uns fühlen, was, und wo das herkommt. Es ist ein bisschen, es ist einerseits genauer und gleichzeitig schwammiger. Das schafft auch nur der Österreicher. Genauer und schwammiger gleichzeitig zu sein.
Fühlst du dich da Thomas Bernhard verwandt?
Es ist, also auch ist ein Bildungspodcast. Entschuldigung. Auf jeden Fall. Das ist ein Bildungspodcast. Okay. Ja. Also auf jeden Fall, ich bin mit 17 in Theaterstücken von Thomas Bernhard und mir haben sie gut gefallen. Ja. Also, weil mich meine Mutter dahin geschleppt hat und das war großartig. Ich weiß nicht, ob ich mich damit verwandt fühle, aber es hat auf jeden Fall irgendwas mit mir zu tun. Ja.
Wäre eine Serie wie Braunschlag in Deutschland möglich gewesen, wenn wir jetzt aktuell werden, weil die neue Staffel, es sind keine Staffel, es sind zwei Teile, Braunschlag 86 von David Schalko. Wäre sowas in Deutschland denkbar? In der Form?
Ich würde mich freuen, wenn das in Deutschland gehen würde, weil ich, wie soll ich sagen, es herrscht ja immer gerne dieses Idyll vor in Deutschland. Wenn man sich so die Serien anschaut, da gibt es immer ist alles, in Deutschland scheint immer die Sonne im Fernsehen. Wenn man sich die Fernsehserien anschaut, die Krimiserien oder die Liebesserien oder auch die Comedy-Serien, es scheint immer die Sonne, es ist immer alles in gut gelaunt, alles sind immer, es ist so schön. Aber ganz ehrlich, in Wirklichkeit scheint nicht immer die Sonne.
Ja, Raumschlag scheint ja oft auch die Sonne, aber es ist immer noch schier.
Ja, genau. Es ist, da sind wenigstens die Leute hässlich, nicht?
Aber als ich Braunschlag damals gesehen habe, und deswegen freue ich mich jetzt natürlich auf die neuen Worte, das Ganze.
Ich auch.
Das Ganze ist halt so jetzt angedacht, also die Prämisse ist jetzt, dass Braunschlag jetzt, es wird verfügt, dass der Ort Braunschlag in das Jahr 1986 versetzt wird und quasi so eine Art Disneyland ist und die Touristen sollen dahin, um sich so zu fühlen wie 1986. Deswegen hat Nikolaus Ovčarek auch eine Fokuhila und der Pal Ferrara hat da so einen Potschnitt und so weiter.
Großartig.
Aber als ich das gesehen habe und dann natürlich, ich wurde dann auch zu Fan von Ovčarek und von Pal Ferrara, von Hangweiler und Pal Ferrara, von dem Podcast. Dann habe ich Österreich gesehen und Altes Geld und habe mich auch sehr viel mit Schalko beschäftigt, der ja auch Bücher schreibt und all sowas. Und ich dachte so, das ist so von der Art, gibt es sowas in Deutschland nicht? Und ich habe mich gefragt, warum? Was ist der,
ich glaube, es gibt es ein bisschen in Bayern, weil ich glaube, es hat was mit diesem Katholischsein zu tun. Ich glaube, es liegt alles liegt an der Gegenreformation im 17. Jahrhundert. Das ist wirklich meine tiefe Überzeugung. Ich bin ein bisschen ein Geschichtsnerd. Es hat alles was mit der Gegenreformation zu tun, die, wo sie nicht hingekommen ist, wo sie nicht erfolgreich war, sind die Leute nicht so verdruckst. Während die Österreicher und die Bayern sich nicht wirklich trauen, was Ehrliches zu sagen, deshalb kommt das alles immer so hinterrücks und verdruckt raus und deshalb ist das alles so kompliziert und das ist per se ein bisschen wahnsinnig komisch.
Aus der Sicht des Stadt-Wieners aus dem ersten Bezirk oder ist es...
Na, grundsätzlich, der Stadt-Wiener ist genauso verklemmt und so. Das ist vollkommen wurscht.
Also sind es doch die Berge und die Täler?
Ja, nein, es ist der Katholizismus. Okay. Der Katholizismus ist es und also der Protestantismus, der vertrieben wurde. Nicht? Während die Protestanten ja in Deutschland sich ihr Recht erstritten haben, dem lokalen Fürsten sich zu unterwerfen. Was ja auch wiederum ganz interessant ist, die Unterwerfung in Freiheit. Das muss das ist auch ein ganz deutsches Phänomen.
Dafür müsst ihr aber in das Programm von Severin Gröbner gehen. Ich bin das Volk, da sind wir nämlich dabei. Aber ich meine, es gibt ja diesen Lokalhumor und diesen Provinzhumor. Den haben wir ja in Deutschland auch. Also hier Becker, Dudenhöfer und so.
Ja, ja.
Diese ganzen Sachen. Und das ist bei euch eigentlich quasi das ganze Land.
Ja, weil halt Österreich auch nicht so groß ist. Nicht? Also wenn du anschaust, also wenn du NRW nimmst, NRW ist, glaube ich, doppelt so groß bevölkerungstechnisch wie Österreich oder noch größer. Ich weiß es nicht.
Also wenn wir Urlaub gemacht haben in Österreich, ich mit meinen Eltern, wir waren auch immer in Kärnten, da habe ich halt auch immer das österreichische Fernsehen gesehen und ich habe gesehen, und das ist ein bisschen meine Theorie, die Österreicher sind deswegen anders als die Deutschen, auch vom Humorverständnis, weil ihr keine Sesamstraße hattet. Die Sesamstraße gab es nicht, also ganze Jim Henson, diese ganze Welt, Ernie Bird, diese ganzen Bibo, Krümelmonster, ja. was in Deutschland, als es rauskam, ich kann mich noch daran erinnern, weil ich habe mit 2 Jahren die erste Sesamstraße gesehen, ja. Auf Englisch, dem Testprogramm.
Ja.
Da gab es ein Spiegel-Titelbild, wo ein Artikel war des bayerischen Kulturministers, der gesagt hat, da wird ein Obdachloser, also Oscar aus der Tonne, verherrlicht und das ist eine Gefahr für unsere Kinder. Das ist an euch komplett vorbeigegangen. Ihr hattet stattdessen Amdamtes.
Amdamtes. Diese Malepress. Diese Malepompanes. Amdamtes.
Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, die Österreicher sind krank.
Ja, also ich weiß nicht, ob an Erne, das ist sehr schön, ich glaube, es sagt ein bisschen was über uns beide aus. Du sagst, es liegt an der Sesamstraße. Ich sage, es liegt an der Gegenreformation. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Es ist schon was anderes, ja, das kann man sagen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass es die Deutschen in dem Sinn, was du vorher auch angesprochen hast, gar nicht gibt, weil also es gibt in Norddeutschland funktioniert das Publikum völlig anders als in Ostdeutschland oder im Ruhrgebiet oder im Schwäbischen oder so.
Das ist Schwaben-Baden ist alleine schon.
Genau.
Das, jetzt müssen wir aber aufpassen, dass wir nicht in die Verschwörungsfalle kommen, wenn du sagst, die Deutschen, die gibt es ja gar nicht. Ne?
Nein, ich habe nicht gesagt, so das Publikum unterliegt ganz unterschiedlichen. Das Land ist einfach so groß. Aber ich würde, wenn wir beide auf Französisch Comedy machen, würden wir wahrscheinlich auch sagen, die Auvergne ist ganz anders als die Bretagne. Die Engländer sind auch anders als die Schotten und die Iren. Also das ist
und die Waliser.
Genau.
Du hast gesagt auch, das stimmt auch, du bist ein Geschichtsnerd. Wenn man den Begriff Nerd jetzt auch nicht nur auf Popkultur anwendet, weil im Vorgespräch, wir haben ein Vorgespräch geführt, hast du
am
gesagt,
Telefon.
Am Telefon, der Standleitung, du hast gesagt, du bist der letzte Mensch der Welt, der kein Netflix hat.
Ja, stimmt.
Und
ich habe dafür diesen Filmfriend.de, das ist der Angebot der Büchereien, da kann man sich so Arthouse-Filme anschauen. Sehr schön, ist ein bisschen, mein Sohn denkt sich, oh Gott, Papa.
Ja, aber da schaust du tolle Filme. Neulich habe ich The Apartment zum ersten Mal gesehen von Billy Wilder.
Zum ersten Mal?
Pass mal auf. Und das war der Moment, genauso habe ich mich eigentlich gefühlt, wo ich dachte, du Idiot, warum siehst du den Film denn jetzt zum ersten Mal, wo er doch die ganze Zeit verfügbar war? Und ich habe da gesessen und gleichzeitig habe ich gedacht, geil, ich kann in meinem fortgeschrittenen Alter immer noch was sehen, was ich noch nicht kenne. Und wo ich denke, nein, so müsste man Filme machen. Nicht so schnell hack, 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 bam, bam, bam. Bei neuen Filmen hast du mir gesagt, da bist du ein wenig bei Star Wars, aber ich will mit dir über einen anderen Film sprechen, der dich auch als Science-Nerd abgeholt hat, das Schwarze Loch.
Wir reden jetzt nicht wirklich über einen Film aus den späten, frühen 80er Jahren.
Natürlich, klar, weil es auch ein Film ist, der mich damals auch, von 1979 ist der Film.
79.
Ein Disney-Film, der hat quasi die dunkle Phase eingeleitet, die bis weit in die 80er Jahre
ging. Die haben ja damals mit dem Schwarzen Loch haben's versucht, den Erfolg von Star Wars, da haben sie versucht, was dagegen zu setzen. Und Maximilian Schell, wenn ich mich irre,
ein Österreicher.
Ja, stimmt. Maximilian Schell als der Boot und so. Und ich habe den damals gesehen im Kino und war völlig verstört nachher. Ich verstehe Astrophysik nicht wirklich, aber ich finde es super. ja, weil ich es gerade nicht verstehe. Dass ich höre mir diese Podcasts an und denke mir immer so nach einer, ich verstehe nur die Hälfte maximal, denke mir, wow, es ist so geil.
Das darauf wollte ich hinaus. Du hast mir gesagt, dass du Podcasts hörst über schwarze Löcher.
Ja, und ich mag Geologie und ich mag Astrowissenschaft, mhm, und ich verstehe beides nur so beschränkt, aber ich finde es super.
Es war zum ersten Mal, ich meine, der Film hieß ja auch Das schwarze Loch, ich habe das zum ersten Mal damals davon gehört, ich war 10 oder 11, als ich da war, und ich war doch schon auch sehr verstört. Später kam ja dann eine kurze Geschichte der Zeit von Stephen Hawking, der das dann erklärt hat auch, das ist mit diesen, wo er sagte, and then you turn into spaghetti.
Ja.
So, ne, dieses Ding, Maximilian Schell, es war eine ganz komische Besetzung, Ernest Borgnine war dabei, Robert Foster, dieser Riesenroboter, dieser Killer-Roboter.
Vor dem habe ich so schlecht geträumt.
Und du weißt noch, wer er hieß?
Nein.
Maximilian. Ach, das war ja das Geile, das haben wir ja auch nicht gerafft.
Verstehe.
Maximilian Schell, den Bösen spielte und der Roboter trug den Namen von, das war so eine Meta-Ebene.
Ja, aber der war der nicht auch eigentlich ein anderer Typ? Und so?
Da war ein anderer drin.
Das haben sie nämlich geklaut von Star Wars.
Ne? Ja, also, da war ganz viel geklaut. Aber kannst du dich noch, da will ich nämlich noch drauf hinaus, kannst du dich an das Ende erinnern? Weißt du, was da passiert?
Ich weiß nicht, dass sie ins schwarze Loch fallen.
Die fahren ins schwarze Loch, ja. Dieser böse Roboter steht irgendwann so auf so einem Hügel.
Ja.
In so einer Art Hölle, in so einer Art Wasteland. Alles ist rot. Gott. Und die anderen fliegen durch so eine Art, 2001, psychedelisch. Das hat auch was so Kirchenfenstern und so. Ja. Und fliegen dann so ins Licht. Und es gibt nicht wenig Leute, die sagen, das ist am Ende quasi eine Analogie auf das christliche Jenseits, also Himmel und Hölle.
Okay.
Lass ich jetzt mal so stehen.
Das habe ich als 10-Jähriger nicht so verstanden. Ich habe mir nur total angeschissen davor und schlecht geträumt nachher.
Wann hast du den Film das letzte Mal gesehen?
1980.
Nein,
in Wien.
Pass auf, dann guck ihn dir doch noch mal an.
Nein. Fürcht mich immer noch.
Da brauchst
du. Ich schaue mir das dann für das Apartment gerne noch einmal an. Ja, auch gern mit dir.
Ich muss dich wirklich
oder das Gesamtwerk von Billy Wilder kann ich sehr empfehlen.
Ja, aber wenn du jetzt diesen ganzen Unterbau hast, dir mit diesem ganzen schwarzen Loch und dieses Science und dieses Ding, dir den Film jetzt nochmal anzugucken, meinst du nicht, dass der große Severin den kleinen Severin an die Hand nimmt und sagt, pass auf, Bub, jetzt schauen wir uns das noch einmal an?
Nein. Trau mich nicht.
Ich
lese wieder irgendein langweiliges Fachbuch.
Oder hörst einen Dings-Podcast. Severin Gröner unterwegs mit seinem Programm Ich bin das Volk, ein Regierungsprogramm. Sehr sehenswert. Ich sag gleich auch noch, wo ihr das überall gucken könnt. Die CD heißt, deine Song-CD heißt?
Nicht mein Problem.
Nicht dein Problem, auch sehr schön. Und die ist erhältlich auch. Die kann man kaufen.
Bei Monkey Records.
Aus Wien. Und ansonsten, freue ich mich. Vielleicht hat er das ja nachher dann doch gesehen. Also ich werde ihn malträtieren und sagen, Severin, schwarzes Loch. Hallo, Herrschaften, mal schauen.
Ich weiß jetzt dafür, was wirklich passiert.
Du weißt es, das weißt du ja. Aber ich hatte bei mir was, der weiße Hai. Der weiße Hai hat mich traumatisiert und mein bester Freund hat gesagt, guck ihn dir bitte nochmal an und du wirst merken, was für ein Meisterwerk das ist. Und ich kann diesen Film jetzt im Nachklapp nochmal ganz anders würdigen.
Das ist großartig. Unterschied zwischen Hennis Bender und Severin Gröbner ist das schwarze Loch gegen den weißen Hai. Ja. Merken Sie was?
Und nicht nur Kabarett ist Therapie, auch Filme gucken ist Therapie.
Auf jeden Fall.
Danke, Severin Gröbner.
Ich danke für die Einladung.
Baba.
Servus.
Ja, und ihr könnt Severin Gröbner sehen mit seinem Programm Ich bin das Volk. Zum Beispiel jetzt am Freitag, am 13.03. in Offenbach im Filmclub, am 20.03. in Karlsruhe in der Orgelfabrik, am 21.03. in Wiesbaden im Theater im Pariser Hof, schönen Gruß, am 10.04. in Erlangen im 50-50, auch schönen Gruß, am 11.04. in Naburg, am 8.05. in München im Lustspielhaus und am 14.05. in Wien im Kabarett Niedermeyer. Und der Podcast, den Severin mir dann noch empfohlen hat, wo es also um Astrophysik geht, um schwarze Löcher, der heißt Astrogeo. Das habe ich aber auch in die Shownotes gepackt. So, und Braunschlag 1986, der Event-Zweiteiler, der läuft am 20. und 21. März im ORF, auch in der ORF-Mediathek. Das könnt ihr in Deutschland allerdings nicht sehen, es sei denn, ihr habt einen VPN. IGN. Das ist ja auch alles möglich mittlerweile. Es soll auch auf HBO Plus laufen, das weiß ich jetzt aber nicht ganz genau. Am besten, wenn ihr euch für Braunschlag und diese ganze Welt um David Schalko interessiert, dann hört doch mal in den Podcast Schwarz und Rubey rein von den beiden Schauspielern, die auch bei Braunschlag mitmachen. Die haben nämlich David Schalko vor dem Mikrofon in der allerneuesten Ausgabe. Ja, ich freue mich da sehr drauf. Braunschlag 1986. Ich habe ja auch schon über Kacken an der Havel gesprochen. Und das ist übrigens mein Bart, wenn ich so mache. Hört man das? Ich habe mir gerade so ein bisschen am Bart gekratzt. Das sind Sounds hier. Kacken an der Havel hat mir persönlich nicht ganz so gut gefallen, weil mir war das alles zu grell, zu bunt und zu sehr auf die Omme. Also wenn jeder Gag nochmal mit einem Soundeffekt und einem Ranzoom quasi erklärt werden muss. Dann hat aber mein lieber Kollege Sebastian Rüger, den ich ja auch schon hier vom Mikrofon hatte für das David Lynch Special, der hat mir eine Serie empfohlen, die auch auf Netflix läuft. Im Moment, die kann Sebastian, also die kann Severin nicht sehen, weil er hat ja keine Netflix, die heißt Sugar. Das ist eine Schweizer Serie, die gibt es schon auch etwas länger, aber die ist jetzt erst auf Netflix erschienen. Vier Staffeln, fünf Folgen, und das ist eigentlich ja so eine Art Schweizer Braunschlag. Das spielt in dem Kanton Wallis, das ist dieser Kanton, der sehr, sehr ja an der Ecke so genau zwischen Frankreich und Italien, und die sprechen so ein ganz besonders, ja, sehr, sehr seltsames Schweizerdeutsch. Man kann die Serie sehen, synchronisiert, also auf Schweizer Hochdeutsch. Das habe ich versucht und habe dann doch gemerkt, was für eine große Kunst eigentlich Synchronisation ist. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Da habe ich gedacht, komm, scheiß drauf, ich mache jetzt die Untertitel an und höre mir das richtig schön in diesem Schweizer Walliserdeutsch an, und das ist so lustig. Also das kommt schon, das ist so eine Art Braunschlag in der Schweiz. Also wenn ihr Braunschlag noch nicht gesehen habt und ihr interessiert euch für Braunschlag 1986, dann solltet ihr jetzt Braunschlag gucken, um euch darauf vorzubereiten, denn das schließt an das Ende von Braunschlag. Ja, wenn ihr Braunschlag schon gesehen habt und ihr braucht jetzt noch bis zur Ausstrahlung nächste Woche von Braunschlag 1986 noch ein bisschen Braunschlag-Methadon, dann kann ich euch Sugar empfehlen. Das ist, ist eine ganz andere Welt. Es ist so wirklich, es hat ein bisschen was, es ist so das Schweizer Twin Peaks, kann man ungefähr sagen. Hat mir also sehr, sehr gut gefallen. Ja, und jetzt ist es auch schon wieder soweit. Jetzt ist es Zeit für die
LP der Woche. LP der Woche.
Das Making-of dieser LP der Woche dauerte, Achtung, 52 Jahre. Stellt euch mal vor, zwei Teenager treffen sich 1973, stellen fest, dass sie beide Musik lieben und Musik schreiben auch. Und noch bevor sie eine Band gründen, geschweige denn einen Plattenvertrag haben, schreiben sie zusammen ein Album über einen fiktiven Nachtclub im London der 30er Jahre in Soho. Ein Speakeasy, ein Musikclub, ein Geheimtreff für finstere Gestalten. Wohlgemerkt, das ist ein Konzeptalbum. Es war die Zeit von Ziggy Stardust, von Quadrophenia. Die beiden Teenager waren nicht John Lennon und Paul McCartney oder Mick Jagger oder Keith Richards, war schließlich 1973, nicht 63. Die beiden Jungs hießen und heißen Chris Difford und Glenn Tilbrook. Die Band, um die es geht, heißt Squeeze, und das Album und der Club heißt Trixies. Aber warum lag dieses Album über ein halbes Jahrhundert auf Eis und kommt erst jetzt, 2026, raus? Interessant, dass ihr fragt. Beide fanden es für die damalige Zeit einfach zu überambitioniert und waren einfach zu jung, um das Ganze umzusetzen. Und dann passierte in England noch was ganz anderes, und zwar etwas namens Punk. Und damit war der Plan, ein Konzeptalbum über einen Nachtclub der 30er Jahre, sowieso vom Tisch. Squeeze waren danach Teil der New British Wave, zusammen mit Elvis Costello, Ian Dury oder auch Joe Jackson, spielten sehr eingängigen und aber auch sehr cleveren Indie-Rock mit poppigen Ambitionen. Am Anfang war auch Paul Carrack noch dabei und später dann auch Jules Holland. Und ich bin mir sicher, ihr kennt einige Songs von Squeeze, zum Beispiel Songs wie Tempted by the Fruit of Another, Cool for Cats, Up the Junction, Another Nail in My Heart ist auch noch sehr bekannt, und den Spät-80er Überhit Hourglass. Aber wie ist denn jetzt Trixies, dieses ja verlorene und wiedergehobene Konzeptalbum? Es klingt erstaunlich modern. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Songs über 50 Jahre alt sind. Und das Tolle ist, weil Difford und Tilbrook damals noch Teenager waren und dementsprechend von der damals aktuellen Musik stark beeinflusst waren, klingt der eine Song so ein bisschen wie, weiß nicht, The Sparks, der andere so ein bisschen nach Stevie Wonder. Bei einem anderen hört man Velvet Underground raus. Und bei The Place We Called Mars hat natürlich David Bowie Pate gestanden, ne? Place Called Mars, Live on Mars. Das ist jetzt keine Parodie, aber man merkt einfach die Einflüsse und Squeeze machen da auch gar keinen Hehl draus. Schaut euch mal die Interviews zu Trixies an. Da reden die ganz offen drüber. Das ist richtig, richtig schön. Das Ganze klingt weniger retro, als ihr jetzt glaubt, weil sie ja die Platte ja jetzt erst aufgenommen worden ist. Macht unheimlich viel Spaß. Das ist ein Konzeptalbum, ohne zu verkopft zu sein, und ich freue mich sehr auch, Squeeze demnächst live zu sehen. Am 25. März spielen die nämlich in Köln im Luxor, also auch in einem Club. Also ein Album über einem Club in einem Club. Bam. Und da die Clubs ja gefährdet sind, hört euch nicht nur Trixies von Squeeze an, also die LP der Woche, sondern geht in die Clubs. Anders sind sie nämlich nicht zu retten. Da kümmert sich nämlich kein Kulturstaatsminister drum. Also, und vielleicht sehen wir uns ja am 25. März bei Squeeze. Das würde mich freuen. Und das war meine
LP der Woche.
Und nicht zu vergessen, am 21. März in Lünen im Hilpert-Theater, da spielt die wunderbare Maike Garden ihr Golden Bond Songs Programm mit großer Band. Vielleicht habt ihr den Podcast ja gehört, den ich mit Maike gemacht habe. Da werde ich auch auf jeden Fall zugegen sein. Da freue ich mich auch sehr drauf. So, was haben wir noch? Die Oscars stehen vor der Tür, dazu sage ich später noch was. Ich habe nicht alle Filme gesehen, die für den Oscar nominiert worden sind. Ich wollte diese Woche noch in Marty Supreme reingehen, aber dann hat Herr Chalamet sich ja mal wieder, was heißt mal wieder, also hat er sich natürlich, war sich nicht blöd genug, und da diesen blöden Spruch über Ballett und Oper zu bringen, dann habe ich gesagt, ach, weißt du, Timothy, da habe ich jetzt auch keinen Bock, dich zu sehen. Aber man muss sich ja auch ein bisschen an die eigene Nase packen, weil das Gute bei dieser Aussage war ja, dass viele gesagt haben, und ich auch. Sag mal, wann war ich das letzte Mal in der Oper? Nie. Also das letzte Mal im Ballett war ich letztes Jahr. Da habe ich mir ein Ballettstück angeguckt bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen. Aber tatsächlich, es ist so, es gibt so eine Hochkultur. Und mein Anliegen ist oder mein Wunsch ist, dass man jede Kultur irgendwie zusammenbringt. Ja, es gibt ja auch, weiß nicht, Cradophenia von The Who gibt es jetzt als Ballett. Es gab ein Musical von Green Day, American Idiot. Ja, also Punk, Musical, das schließt sich ja alles nicht aus. Also das Tolle ist, wenn so Formen quasi auf treffen. Manchmal funktioniert es nicht, manchmal funktioniert es doch, aber wir müssen darüber reden, und das ist ganz, ganz wichtig, und deswegen mache ich ja auch diesen Podcast. Und dann habe ich es endlich geschafft, den neuen Sörensen zu Ende zu lesen. Sörensen geht aufs Haus. Ich wollte den eigentlich ganz, ganz schnell lesen, um auch drüber zu sprechen. Aber Herrgott nochmal, weißt du, wenn sowas Schönes rauskommt, dann will ich mir auch ein bisschen Zeit lassen. Ich habe mit Sven Stricker, wir alle kennen die tolle Krimi-Autorin Svenja Stricker, ja auch gesprochen. Auch da gibt es einen Podcast drüber, und das ist auch ein sehr, sehr, sehr schönes, sehr, sehr schönes Buch. Und als ich das Buch fertig hatte, hatte ich dann auch direkt das neue Buch von Judith Holofernes in der Hand, Hummelhirn. Das ist also ihre Autobiografie. Vor vier Jahren oder vor drei Jahren hat sie ja ihr erstes großes Buch rausgebracht, Die Träume anderer Leute, was mir damals sehr, sehr, sehr geholfen hat in einer Zeit, wo es mir persönlich und beruflich nicht besonders gut ging. Und da war dieses Buch wirklich sehr, sehr, sehr toll und hat mir sehr, sehr, sehr geholfen. Da werde ich demnächst nochmal drüber reden. Wenn ich Hummelhirn zu Ende gelesen habe, habe ich noch nicht. Ich bin jetzt auf Seite 110 oder so, und ich bin jetzt schon traurig, wenn es vorbei ist. Es ist also ein Buch über ihre Kindheit in Berlin. Sie ist dann ja nach Freiburg gezogen und dann wieder zurück, und dann geht es so ein bisschen hin und her, und das ist natürlich sehr, sehr, sehr persönlich. Ich denke auch manchmal so ein bisschen so an Joachim Meyerhoff, aber vom Wortwitz her geht das doch sehr, sehr in so eine Max-Gold-Richtung, aber mit einer weitaus höheren Gag-Frequenz. Ich habe so oft so laut gelacht. Also Hummelhirn ist jetzt in dem Moment, wo ich das hier vorstelle, für euch wahrscheinlich sowieso schon auf der Bestsellerliste. Aber das wollte ich nochmal sagen. Das sind die beiden Bücher, die bei mir anstehen. Und das neue Buch von Sebastian 23 habe ich auch hier stehen. Das kommt aber demnächst. So, ja, das war's dann von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Es sei denn, ihr seid Mitglieder im Club der heißen Scheiße, dann geht jetzt nämlich nach dem Abspann nochmal weiter und da freue ich mich auch drauf. Club der heißen Scheißer, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Das ist meine Art und Weise, diesen Podcast zu finanzieren. Wenn ihr da Lust drauf habt, schaut einfach mal in die Shownotes, was ich da euch noch biete. Also den Podcast in länger und noch mehrere Blogs und alles Mögliche. Also wenn ihr da Bock drauf habt, schaut einfach mal rein. Und allen anderen wünsche ich jetzt gleich viel Spaß. Also allen Mitgliedern im Club der heißen Scheißer. Wir wissen ja, wir kennen uns ja. Das ist ja der Schöne. Also nach dem Abspann kommt noch eine ganze Ecke für euch. Da spreche ich unter anderem über meine Oscar-Prognosen. Das findet ja auch jetzt Anfang nächster Woche statt. Und ich habe noch einen Film gesehen, Is This Thing On? Von Bradley Cooper. Und darüber spreche ich auch nach dem Abspann für euch, was ich davon halte. Allen anderen wünsche ich jetzt eine schöne Restwoche. Vielleicht sehen wir uns noch bei meinen letzten Shows und vielleicht sehen wir uns bei Squeeze in Köln, vielleicht sehen wir uns bei Maike Garden in Lünen. Und ich kann euch einfach nur sagen, geht in die Buchhandlungen, jetzt nicht zu den großen Ketten, da kann man schön stöbern und ein bisschen gucken, aber wenn ihr ein Buch wollt, geht einfach mal wieder so in so kleine Buchhandlungen, ne? Weil ihr sorgt dafür, dass es diese Buchhandlungen gibt. Geht ins Kino, geht ins Theater, geht in die Oper, ja, geht ins Ballett, vielleicht trefft ihr ja den Timothy Chalamet und ich freue mich auf den nächsten heißen Scheiß von mir für euch. Alles Gute und bis bald!
Das war der heiße Scheiß. Von und mit Hennes Bender. Musik Tom Steinbrecher. Schlagzeug Mark A. Nathaniel. Ansage Henrike Tönnes. Absage auch Henrike Tönnes. Bis die Tage.